denn sie sind Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Erläuterung. Denen, die Krishna bewusst sind, widerstrebt es von Natur aus, sich mit materieller Sinnenbefriedigung zu beschäftigen. Aber diejenigen, die nicht in diesem Bewusstsein leben, sollten den Regeln und Regulierungen der offenbarten Schriften folgen. Ungezügelter Sinngenuss ist die Ursache für Gefangenschaft in der Materie. Doch jemand, der den Regeln und Regulierungen der offenbarten Schriften folgt, wird durch die Sinnesobjekte nicht verschreckt. Sexueller Genuss zum Beispiel ist ein Bedürfnis der bedingten Seele und in einer ehelichen Verbindung ist Sexualität gestattet. Die Anweisungen der Schriften verbieten sexuelle Beziehungen mit jeder Frau außer der eigenen. Jede andere Frau sollte man als Mutter ansehen. Aber trotz solcher Vorschriften neigt ein Mann immer noch dazu, sexuelle Beziehungen mit anderen Frauen zu unterhalten. Diese Neigungen müssen bezwungen werden. Sie werden sonst zu Hindernissen auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Solange man einen materiellen Körper hat, dürfen die Bedürfnisse des materiellen Körpers befriedigt werden, jedoch nur nach Regeln und Regulierungen. Dennoch sollte man sich nicht darauf verlassen, dass solche Einschränkungen automatisch zum Erfolg führen. Man muss diesen Regeln und Regulierungen folgen, ohne an ihnen zu haften. Denn auch Sinnbefriedigung unter Regulierung kann einem vom rechten Weg abbringen. Ebenso wie selbst auf breiten Straßen immer die Möglichkeit eines Unfalls besteht. Solche Straßen mögen zwar sorgsam in gutem Zustand gehalten werden, aber dennoch kann niemand garantieren, dass nicht auch auf der sichersten Straße Gefahr lauert. Aufgrund unseres Kontaktes mit der Materie ist die Neigung zu Sinnenbefriedigung schon seit sehr, sehr langer Zeit in uns. Es besteht daher trotz geregelten Sinngenusses immer die Möglichkeit, zu Fall zu kommen. Deshalb muss auch Anhaftung an geregelten Sinngenuss unter allen Umständen vermieden werden. Aber Anhaftung an das Krishna-Bewusstsein, das heißt an das Handeln im liebevollen Dienst für Krishna, löst einen von allen Arten sinnlicher Tätigkeiten. Niemand sollte daher auf irgendeiner Stufe des Lebens versuchen, vom Krishna-Bewusstsein losgelöst zu sein. Der ganze Sinn der Loslösung von allen Arten der sinnlichen Anhaftung besteht letztlich darin, sich auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins zu erheben. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vaskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Dieses dritte Kapitel der Bhagavad Gita behandelt Karma Yoga und Srila Prabhupada hat diesen Begriff sehr passend übersetzt mit Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein. Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein wird auch in Sanskrit als Sadhana bezeichnet. Solche Aktivitäten, die einen vorbereiten auf ein ewiges, spirituelles Leben. Nun, um vorbereitet zu werden auf ein ewiges, spirituelles Leben, muss man sich von den Aktivitäten unserer materialistischen Gesellschaft ein wenig zurückziehen. Im 13. Kapitel spricht Krishna über die Eigenschaften, die nötig sind, um Wissen zu entwickeln. Also das Gegenteil von Unwissenheit. Und eine der Dinge, die dort empfohlen werden, ist, man soll sich bewusst machen oder bewusst werden über das Übel von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Menschen, die nicht ernsthaft sind, sondern sehr oberflächlich, sind sich nicht bewusst über ihren Umstand in der materiellen Welt. Dass sie nämlich alle hierher gekommen sind, um wieder wegzugehen. Mit großen Bemühungen sind diese Menschen damit beschäftigt, ihr Bewusstsein ganz auf die äußere, das heißt die materielle Energie zu richten und vergessen dabei die Bedürfnisse des spirituellen Selbst oder der spirituellen Seele. In der Bhagavad Purana wird ihr Weg beschrieben. Es wird gesagt, dass viele dieser Menschen große Anstrengungen machen, also die Materialisten, um ihr materielles Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Leute, die Präsidenten werden wollen. Was die für Entsagung auf sich nehmen. Wie die sich durch die Wirtshäuser schlagen und dort Mitglieder werben wollen. Also mit Schlagen meine ich nicht Boxen, sondern ihre Reklame machen für sich und ihre Ideen. Oder Stars, wenn man sich vor einiger Zeit, also gestern waren hier im Olympiastadion die Rolling Stones, die 77.000 Leute angezogen haben mit ihren Musik, was die für Bemühungen gemacht haben, um auf diese hohe Stufe materiellen Erfolges zu kommen, das ist das Thema der Biografien dieser sogenannten berühmten Menschen. Doch, das Bhagavatam sagt, solange ihre Intelligenz nicht auf spirituelle Dinge gerichtet sind, solange sie sich nicht mit Selbstverwirklichung beschäftigen, ist ihr Zustand ein sehr wackeliger Zustand. Ähnlich so wie ein Wassertropfen auf einer Lotusblume jeden Augenblick von dem Lotusblatt herunterfallen kann, so sind die berühmten Menschen dieser Welt von einem Tag zum nächsten totale Misserfolge und werden total gestraft. Sie haben sich so bemüht, um ihr materielles Ziel zu erlangen, aber von einem Tag auf den nächsten wird der Präsident gestürzt oder, wie soll ich mich ausdrücken, der Star uninteressant und heruntergezogen. Das passiert in dieser Welt. Wir waren vor einiger Zeit in Rumänien, wo sich der Göttersohn Ceausescu jeden das Wochenende von 300.000 Leuten ein Loblied singen ließ. Du bist die Sonne des Landes und so weiter und so fort. Nun, von einem Tag auf den anderen hatte wieder so eine Massenkundgebung zusammengerufen, um sich zu baden in ihrem Lob dieser Leute, wurde er ausgebuht und dann schließlich exekutiert. Das haben wir gesehen. Also wir waren nicht dabei, wie das geschah, aber wir waren auf dem Platz, der total zerbombt und zerschossen war. Seine Leute waren, wo sie niedergemacht worden waren, wo sie die Securitas an den Bäumen aufgehängt haben. Wir haben diese Plätze alle als Orte historischer Bedeutung besucht. Als wir in, wie hieß das die Stadt, wo wir waren, Rumänien, auf die Reisen so fürchterlich fähig. Heißt dann nochmal die Hauptstadt. Bukarest natürlich. Bukaresti. Nicht? Das ist immer wieder gesehen. So, deswegen sagt hier das Bhagavatam, O lotusäugiger Herr, nicht Gottgeweihte, die schwere Bußen und Härten auf sich nehmen, um die höchste Stufe zu erreichen, mögen sich zwar selber für befreit halten, doch ihre Intelligenz ist unrein. Sie fallen von ihrer Position der eingebildeten Überlegenheit. Schön gesagt, nicht? Sie fallen von ihrer Position der eingebildeten Überlegenheit herunter, da sie deinen Lotusfüßen keine Beachtung schenken. Im Gegensatz also zu diesen aufgeblasenen Materialisten, deren Errungenschaften äußerst zeitweiliger Natur sind, beschreibt das Bhagavatam Menschen, die im spirituellen Leben erfolgreich sind. O Herr, ich lese wörtlich vor, der du der strahlenden Sonne gleichst. Das ist aber jetzt nicht Ceausescu, nicht? Der Göttersohn, wie er sich hießen ließ. O Herr, der du der strahlenden Sonne gleichst, du bist immer bereit, den Wunsch deines Geweihten zu erfüllen. Und deshalb sagt man, du seist ein Wunschbaum, Boncha Kalpataru. Wenn Acharyas, das sind große spirituelle Meister, vollkommen unter deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen, um den tosenden Ozean der Unwissenheit zu überqueren, lassen sie den Vorgang, mit dessen Hilfe sie den Ozean überqueren, auf der Erde zurück. Und weil du zu deinen anderen Geweihten sehr barmherzig bist, akzeptierst du diesen Vorgang, um ihnen zu helfen. Mit anderen Worten, aus diesem Ozean von Geburt und Tod, diesen tosenden Ozean, wo Lebewesen geboren werden und unter dem Einfluss des Todes grausam von ihren Positionen geholt werden. In diesem Ozean gibt es ein Boot, der als der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes oder Bhakti-Yogas bekannt ist. Dieses Boot ist benutzt worden von großen Seelen in der Vergangenheit, die auf dem Boot die andere Seite, nämlich die ewige spirituelle Welt, erreicht haben. Aber sie haben dieses Boot nicht einfach mitgenommen und jetzt sind wir auf dieser Seite des Ozeans. Sie haben es zurückgelassen, sodass wir es benutzen können. Und wenn Krishna sieht, wie sich jemand in dieses Boot des spirituellen Lebens begibt, so wird er sehr erfreut und anerkennt die Bemühung, zur Selbstverwirklichung zu kommen. Also das ist wirklicher Erfolg. Während der materielle Erfolg zeitweilig und vorübergehend ist, schon in diesem Leben, ganz zu schweigen davon, dass wir alle Verurteilte hingerichtet sind, also zur Hinrichtung verurteilt, wenn man es jetzt mal bildhaft vorstellen möchte, ist der spirituelle Pfad ein Pfad, der die Schwierigkeiten des materiellen Daseins überquert und uns auf die Seite der Unsterblichkeit hinführt. Nun, in diesem Shloka, in diesem Vers, wo es heißt, dass diejenigen, die sich eine eingebildete Überlegenheit in eine Position der eingebildeten Überlegenheit begeben, dass die zu Fall kommen, wird für diese eingebildete Überlegenheit ein interessantes Wort gebraucht, nämlich Manina oder Mana. Mana heißt so viel wie Prestige. Prestige wiederum ist ein Wort, was aus dem Französischen kommt, prestigiae. Ich kann das nicht so mit dem richtigen Olala-Akzent sagen. Prestigiae, und das heißt, durch Illusion hervorgerufene Zauberei. Also wörtlich aus dem... So fälschlich sich etwas einzubilden auf seine materielle Position, ist schon immer schädlich gewesen für denjenigen, der sich auf den spirituellen Weg begibt. Es gibt drei Dinge, vier Dinge, auf die man fälschlich stolz sein kann. Seine aristokratische Herkunft oder überhaupt Herkunft. Ich bin Deutscher, ich bin in Berliner. Dann, das heißt Janma, Herkunft. Aishwarya heißt Reichtum. Shuta heißt Gelehrsamkeit oder Wissen. Und Shribi heißt weltliche Schönheit, mit der man die Aufmerksamkeit anderer auf sich lenkt. So, wer auf diese materiellen Errungenschaften stolz ist, leidet unter einem Identifikationsproblem. Er hält sich nämlich für den physischen Körper, obwohl er in Wirklichkeit die ewige spirituelle Seele ist, leuchtend wie die Sonne, die diesen materiellen Körper so besitzt, wie wir ein Hemd benutzen. Solange wir in dem Hemd drin sind, bewegt sich das Hemd und kann gestikulieren. Ziehen wir aber das Hemd aus, so wird das gleiche Hemd ein unordentlich, ja sogar übel riechender Haufen Stoff. So, in dem Augenblick, wo die spirituelle Seele diesen Körper aufgibt, wird der Körper, der bis dahin getragen wurde von der Seele, ein übel riechender Haufen sich disintegrierender Elemente. Stofflichkeit, materielle Stofflichkeit. So, zurück zu diesem Wort Mana. Durch Mana oder das Prestige identifiziert sich ein Mensch mit etwas, mit dem er nicht identisch ist, wie ein Mann, der sich mit seinem Hemd identifiziert. Und für das spirituelle Leben ist es deswegen wichtig, frei von Stolz, frei von falschem Prestige zu werden und stattdessen bereit sein, anderen Ehre zu geben. Diese Geisteshaltung ist sehr wichtig. Man kann nicht die absolute Wahrheit verstehen oder Krishna verstehen, wenn das Bewusstsein getäuscht ist, wenn sich da Illusionen befinden. Die Qualität unseres Bewusstseins bestimmt mit anderen Worten die Kraft unseres Bewusstseins, Dinge zu erkennen. Und ich möchte ein einfaches Beispiel geben. Wenn wir Brillengläser haben, die mit Schmutz bedeckt sind, so werden wir durch diese schmutzigen Brillengläser nicht so klar sehen können, wie durch saubere Brillengläser. Mit anderen Worten, das Bewusstsein, durch das wir hindurch ja unsere Umwelt wahrnehmen, uns ihrer bewusst werden, wenn es verunreinigt ist mit Prestige, mit falschen Identifizierungen, wird es uns nicht möglich sein, Dinge wahrzunehmen. In der materiellen Welt kann es sein, dass ein Professor, der schlechte Charaktereigenschaften hat, ein Frauenjäger ist, ein arroganter, ein arrogantes psychologisches Wrack, vielleicht als Wissender zelebriert wird und einen Nobelpreis bekommt. Er kann mit anderen Worten, trotz seines schlechten Bewusstseins, wird er angesehen in dieser materiellen Welt, wenn er es versteht, mit ein paar Worten herumzuspielen und Dinge rhetorisch auszudrücken. Aber im spirituellen Leben ist das Bewusstsein entscheidend dafür, was man wahrnehmen kann. So, dieses Bewusstsein, ich möchte hierzu ein Beispiel geben, also dass die Eigenschaft des Bewusstseins den Erkenntnislevel bestimmt. Stellt euch bitte mal vor, in ein Kunstmuseum mit schönen Darstellungen von Beuys und anderen wertvollen Ausstellungsstücken. Ich teile nicht unbedingt das Wort wertvoll, aber sagen wir im materiellen Sinne wertvoll, lassen wir einen Hund hinein, was vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Und dieser Hund, der ja ein bestimmtes Bewusstsein hat, er ist hochinteressiert an Sinnenbefriedigung und findet die Orte, wo das zu haben ist, mit der Nase heraus. Dieser Hund kommt zu einem dieser Kunstwerke, hebt zeremoniell sein Bein und gibt dem Kunstwerk eine Einweihungsdusche. Nicht? Für den Hund ist das ganz normal. Wir können ihn nicht kritisieren dafür. Oder er versucht, eines dieser wunderbaren Gemälde zu betrachten, vor dem Kunsthistoriker für 5 Stunden stehen können und die einzelnen Farbschattierungen genau erklären kann. Der Hund kommt hin, schaut sich das an und leckt vielleicht an dem Gemälde, beziehungsweise stellt irgendeine Beziehung her, indem er mit der Pranke oder wie sagt man, Pfote, mit der Pfote so an dem, mit der Frau spielt, nicht? Und die da abgemalt ist und versucht, eine wertvolle Kommunikation herzustellen, nicht? Für sein Erkenntnis, für sein Bewusstsein kann er nicht anders damit umgehen. Wir könnten zu dem Hund sagen, ach, benutz deinen Erkenntnisvorgang zu lecken und es zeremoniell zu baden, was dir gefällt, und sich somit das zu markieren und einzusortieren in deine Wirklichkeit. Benutz das, dann wirst du irgendwann vielleicht ein Kunsthistoriker werden. Das wird nicht funktionieren, weil dein Vorgang im Ansatz nicht ausreicht, um höhere Dimensionen, nämlich die der Kunst, zu verstehen. So ist es auch mit den sogenannten intelligenten und gebildeten Menschen dieser Welt. Ich weiß, einige lieben das nicht, aber seht es bitte, dieses Beispiel ist natürlich sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sehr bildhaft, aber seht es in einem philosophischen Sinne. Um höhere Dimensionen, höhere Dinge kennenzulernen, muss man das Bewusstsein erheben. Es ist nicht so, dass wir, indem wir einfach die Materie noch wissenschaftlicher herum manipulieren, wie es die materiellen Wissenschaftler tun, zu höheren Erkenntnissen kommen. Es gibt andere Dimensionen des Wissens, die uns nur zugänglich sind, wenn wir auf ein anderes Bewusstsein steigen. Das ist praktisch die Bedeutung von Krishna-Bewusstsein. Die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis Krishnas, die Erkenntnis der spirituellen Seele wird erst dann möglich sein, wenn das Bewusstsein dementsprechend geläutert wird oder gereinigt wird. Erst dann hat das Bewusstsein die nötige Kraft, um diese Wirklichkeiten zu ergründen. Ich möchte an dieser Stelle ein Sanskrit-Shloka sagen, der wichtig ist. Atasi Krishna Nama Dhina Bhavet Grayam Indriyai Sevan Mukhe Hi Jivadho Svayam Eva Spuratyada. Es heißt dort, Krishna kann nicht mit diesen materiellen Sinnen, also mit den materiellen Sinnen, erkannt werden. Atasi Krishna na madi na bhavet Grahyam Indriya. Grahyam Indriya heißt stumpfe materielle Sinne. Er kann nur dann wahrgenommen werden, wenn das Bewusstsein geläutert wird, was angefangen wird, also sympathischerweise fängt das an, mit der Zunge. Die Zunge hat zwei Funktionen, wie wir alle wissen. Die eine ist, wohlschmeckende Speisen zu sich zu nehmen oder überhaupt zu essen und zu erfüllen. Und die andere ist, Klang zu vibrieren. Das sind die beiden Funktionen der Zunge. Es gibt ein Schlokas in den vedischen Schriften. Durch reine Nahrung, ich fange mit dem ersten an, also die Funktion der Zunge zu essen. Durch reine Nahrung wird das Bewusstsein gereinigt. Wenn das Bewusstsein gereinigt wird, wird die Erinnerung gereinigt. Und wenn die Erinnerung gereinigt wird, kann man die absolute Wahrheit verstehen. Wenn man die absolute Wahrheit verstehen kann, wird das Dasein äußerst glücksverheißend. Ist interessant, nicht? Also Nahrungsmittel und ihre Reinheit beeinflussen unser Bewusstsein. Und unser Bewusstsein wiederum ist dafür abhängig, ob wir wie ein Hund durch die Welt hindurchgehen und alles auf die Art und Weise sehen, mit dem zeremoniellen Bad und so weiter, oder ob wir in der Lage sind, höhere Dimensionen des Bewusstseins zu erkennen, höhere Wirklichkeiten oder Krishna, die Seele und so weiter zu erkennen. Der Materialist kann sich noch so anstrengen und sich durch falsches Prestige getäuscht in eine Position der Überlegenheit geht, wenn er nicht sein Bewusstsein läutert, ist seine Epistemologie, das ist ein Fremdwort und heißt seine Erkenntnisgewinnung, nicht besser als die eines Hundes. Deswegen heißt es, der Mensch und der Vorgang der Spiritualität oder des spirituellen Lebens, er ist ein Mensch ohne diesen Vorgang ist ein zweibeiniges oder vierbeiniges Tier. Srila Prabhupada hat diesen Zusammenhang sehr, sehr treffend einmal ausgedrückt in einer Vorlesung, die er den Titel gab, können wir die Gesellschaft davor bewahren, vor die Hunde zu gehen. Indem er sagte, wo ist der prinzipielle Unterschied zwischen einem Hund, der auf seinen vier Tatzen schnüffelnd durch die Straßen läuft und seine Sinnbefriedigung versucht zu finden, oder ein Mensch, der mit hochgepowerten oder hochgezüchteten Maschinen auf vier breiten Goodwin Sommerreifen durch die Straße jagt, um zu finden, wo ist eine Möglichkeit für mich, Frauen kennenzulernen und für die Nacht eine Romanze einzugehen. Darüber hat Prabhupada so gesprochen. Dies ist also ein interessanter Punkt, den ich machen möchte. Nun, ein letzter Punkt, den ich heute noch gerne machen möchte, ist es, wie kann ein Mensch oder was kann ein Mensch überhaupt an spirituellen Erkenntnissen machen in seinem geläuterten Bewusstsein? Ich könnte da natürlich jetzt den allmählichen Vorgang des spirituellen Lebens aufzeigen, aber ich möchte heute, das sollte ich vielleicht machen, weil wir Gäste haben, die neu mit dem spirituellen Leben sind oder zumindest neu mit dem Krishna-Bewusstsein sich neu damit befassen. Es heißt, der erste Punkt, den man im spirituellen Leben aufbringen müsste, ist Shraddha. Das heißt, ein grundsätzliches vorausgehendes Vertrauen, dass dadurch, dass ich mich mit dem spirituellen Pfad beschäftige, da kommt etwas heraus. Dann nehmen wir wie ein Student, der sich mit einem Thema befasst, Gemeinschaft mit anderen Studenten auf. Das heißt mit solchen, die im spirituellen Leben schon bewandert sind. In dieser Gemeinschaft wird es uns von ganz natürlich auffallen, dass es welche gibt, die weiter fortgeschritten sind. Einer solchen großen Seele wenden wir uns zu und bekommen von ihr persönliche Anleitung, mit denen man Fortschritte machen kann. Durch das Ausführen dieser Anleitung und Regeln und Regulierung des spirituellen Lebens passiert etwas ganz Essentielles. Das heißt, das niedere Selbst wird von dem höheren Selbst getrennt. Oder besser, die unerwünschten Angewohnheiten werden von den Dingen, die wichtig sind, getrennt. Im materiellen Leben ist alles so vermischt. Unser existenzielles Interesse, das heißt, unser Wunsch nach, nach Dingen wie Gott und so weiter, sind völlig vermischt, sodass aus diesem Wunsch heraus, was aus diesem Wunsch herauskommt, ist der Wunsch plötzlich nach Materie, der wir demütig dienen auf den Altären der modernen Wissenschaft, als wäre es Gott. Oder unser Wunsch nach nicht endender Liebe. Dieser Wunsch wird, wie soll ich mich ausdrücken, klein, Hare Krishna. Dieser Wunsch nach nicht endender Liebe wird umgewandelt in der materiellen Energie und langsam zu Lust. Hare Krishna, willkommen. Und langsam zu materieller Lust. So werden praktisch all die Eigenschaften unserer Seele und auf der Suche nach Vollkommenheit bedeckt und gefiltert, und wir richten unser Bewusstsein auf äußere Dinge. Wir verlieren praktisch unsere Chance, uns mit spirituellem Leben zu befassen. Und in dieser Situation können wir dann nur noch, werden wir, wie die Schriften es so schön ausdrücken, völlig verstrickt ins materielle Leben und verlieren unsere Inspiration und unsere Kraft. Im fünften Kanto erklärt Prahlad Maharaj, dass sich jedes Lebewesen nach der unendlichen Weite der spirituellen Freiheit sehnt. Aber das ist in dem Augenblick, wo es sich verstrickt mit materiellen Zielen, diesen Wunsch verliert und völlig kleinkariert wird im Denken. Also ein Duratma. Im Grunde genommen ist die Übersetzung für Duratma, das ist genau das Gegenteil von Mahatma, ein Geizhalswert. Es kann so weit kommen, dass sich grausame Ehestreite entzünden, wenn die Frau vergisst, ihrem Mann einen Zahnstocher mit auf den Frühstückstisch zu legen. Du hast den Zahnstocher verschludert, du alte Schlampe. Und dann ergeben sich grausame... mit anderen Worten, das Bewusstsein wird abhängig von Zahnstochern, von dem Umtausch der DDR-Mark in die deutsche Mark. Es wird abhängig von Ansehen, von Prestige. Und so erleidet die Seele letztendlich Verzweiflung, Verdrießlichkeit und einen Mangel an Inspiration. Prahlad Maharaj gibt das Beispiel von einem Krokodil. Ein Krokodil, wenn es im Wasser ist, hat viel Stärke. Es kann sehr machtvoll sein. Das gleiche Krokodil jedoch, was außerhalb des Wassers auf dem Land kommt, wird schwach und stirbt. So ist es mit uns, der ewigen spirituellen Seele. Wenn wir den Bereich des Krishna-Bewusstseins oder des spirituellen Bewusstseins verlieren und an Land geraten, das heißt uns verstricken ins materielle Dasein, verlieren wir unsere ganze Stärke, unser Enthusiasmus, unser Wissen und auch unsere Glückseligkeit. Und je mehr wir uns verstricken in dem Versuch, materielle Überlegenheit zu erlangen, desto mehr geht unsere spirituelle Kraft verloren. Es ist proportionell. So in der, wenn man durch spirituellen Fortschritt frei wird von Illusion oder von Anattas, so gewinnt man mehr und mehr spirituelle Kraft. Von dort an können sich verschiedene Dinge einstellen. Ich möchte jetzt von drei einzelnen spirituellen Verwirklichungen sprechen, nämlich einer ich sehe, das ist ein sehr tiefes Thema, und ich denke, ich werde es nur ganz oberflächlich streifen, eben weil ich damit viele meiner Zuhörer überfordern könnte, und das ist dann nicht mehr praktisch. Yes. Es gibt so etwas wie Sakshat und Es gibt zwei, ich möchte über zwei Stufen der Gottesverwirklichung sprechen. Einmal Sakshat, das ist die direkte Gottesverwirklichung. Die direkte Verwirklichung Krishnas, die für solche, die den spirituellen Pfad begehen, möglich ist. Auf dieser Stufe macht der Devotee zunächst einmal eine Verwirklichung von Krishnas Plan. Er versteht plötzlich, dass in seinem Leben nichts mehr zu, dass es da nicht Zufälle gibt, sondern sieht, wie eine Kette von Ereignissen sich aneinander reiht, die dafür bestimmt sind, ihm etwas zu zeigen, ihm etwas beizubringen. Es kommt zum Beispiel vor, dass jemand, neulich sprach ich mit jemandem, der sagte mir, überall wo ich hinkomme, sehe ich Gottgeweihte. Komisch. Ich versuche Krishna zu vergessen, aber es ist nicht möglich. Das heißt, dass Krishna einen Plan hat. Und das Leben, die Schritte und die Wahrnehmungen so arrangiert, dass man immer wieder mit spirituellen Dingen zusammenkommt. So, dieser Plan ist manchmal ein bisschen leidvoll. Interessant. Manchmal ist es so, dass Krishna dafür sorgt, dass sein Devotee einige Erfahrungen macht in dieser materiellen Welt, durch die er lernt, das hässliche Gesicht, das süß lächelnde Gesicht der Illusion sozusagen zu durchschauen. Maya oder die Illusion ist wie eine wunderschöne Frau mit scharfem Gebiss. Je mehr man auf die Verlockung der Illusion hereinfällt, sich nämlich zu bemühen um materielle Überlegenheit, desto mehr muss man sich bemühen und stärker und immer stärker sich machen. So, Krishna macht auf dieser Stufe, wo man sich, wo man angehaftet ist ans materielle Leben, aber zur gleichen Zeit noch angehaftet ist an ihn, manchmal Arrangierung, so dass man durch eine Kette von Aktionen versteht, dass materielles Leben doch nicht so wertvoll ist, dass man seine ganze Zeit und Energie, ja sein ganzes Leben da rein investieren muss. So der nicht so fortgeschrittene Transzendentalist ist dann sehr, sehr bemüht, sehr, sehr beunruhigt. Ich sehe manche Bhaktas, ein Bhakta sehe ich lächeln, es stimmt so sehr. Dann kommt es vor, dass die Freundin einen verlässt. Dann kommt es vor, dass man sich seiner eigenen Schwächen bewusst wird. Es kommt vor, dass man als Bhakta ausgespaced genannt wird und so weiter und so fort, was man ja nicht hören will. Und auf diese Weise gibt ein Krishna die Möglichkeit, mehr und mehr Abstand zu nehmen von diesen materiellen Anhaftungen. Ich sprach am Anfang davon, ich möchte Ihr Augenmerk nochmal auf unseren Ausgangspunkt bringen. Man kann spirituelles Leben nicht verstehen, wenn das Bewusstsein verunreinigt ist, genauso wenig wie man sehen kann, wenn die Brillengläser zum Beispiel mit Rennstreifen überklebt sind oder mit Schmutz oder so. So, wenn sich materielle Pläne und materielle Erwartungen im Bewusstsein ansammeln, ist es nicht möglich, spirituelle Verwirklichung zu machen. Und so kommt es vor, dass am Anfang von einer Kette von spirituellen Erfahrungen erst einmal der Krishna ist so arrangiert, dass der Devotee losgelöst wird oder der Spirit, der sich auf dem spirituellen Weg bemühende, losgelöst wird vom Maya. Wenn er ein bisschen, sagen wir mal, nicht so reif ist, um es sehr gelinde auszudrücken, bedrückt ihn das und er denkt, ach, was ist das? Und bemüht sich noch stärker und noch stärker, bis er endlich die Lektion versteht. Wenn er ein bisschen reifer ist, versteht er, oh, Krishna ruft mich zu sich. So, ich habe jetzt ein etwas fortgeschritteneres Stadium genommen. Am allerersten Anfang, wenn man sich mit spirituellem Leben beschäftigt, erfährt man meistens ein großes Glücksgefühl. Krishna gibt einem den Hinweis, wie wichtig es ist, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Und man ist dann sehr glücklich, sehr enthusiastisch und so weiter. Man tanzt sozusagen wie ein Blatt im Herbstwind über alle Zäune hinweg. Das ist die erste Erfahrung. Dann aber geht es durch die, was Menschen, die im spirituellen Leben bewandert sind, beschreiben in anderen Traditionen als die dunkle Nacht der Seele. Oder in der Vaishnava-Tradition, es geht darum, Anattas, das heißt Dinge, von denen man denkt, sie wären wertvoll, die in Wirklichkeit aber wertlos sind, dass man sich von diesen Dingen trennt. So, das sind die. Auf dieser Entwicklung kommt es schließlich dazu, dass Bhakti Parishanubhava, dass der Devotee eine direkte Erfahrung von Krishna macht. Krishna erscheint eines Tages neben ihm und sagt, I am like this, ich bin so. Und dann weiß der Devotee, was seine ursprüngliche Beziehung zu Krishna ist, in der spirituellen Welt und in der spirituellen Wirklichkeit. So eine andere Erfahrung, die da ist, dass man ermächtigt wird von Krishna. Ich sprach vorhin darüber, dass jemand, der in einem spirituellen Bereich, in einer spirituellen Atmosphäre lebt, merkt, wie er sehr viel spirituelle Kraft bekommt, während derjenige, der in einer materiellen Atmosphäre lebt, immer mehr erfährt, wie ihm die spirituelle Kraft ausgesaugt wird, sozusagen, als seien ungefähr eine Armee von 20.000 Blutekeln an der Halsschlagader am Saugen. Diese Ermächtigung, von der ich spreche, die geschieht in einem spirituellen Leben, ist eine sehr schöne Erfahrung. Der Devotee merkt plötzlich, dass durch ihn Dinge geschehen, die er durch seine eigene Intelligenz oder die Kraft seiner Sinne beziehungsweise das, was er gelernt hat, die nicht möglich wären dadurch. Im Chaitanya Charitamrita wird hiervon gesprochen, Krishna Shakti Vine Nohi Tadapravatan, dass nur jemand, der ermächtigt ist von Krishna, ist in der Lage, Krishna-Bewusstsein weiter zu verbreiten. Das sehen wir bei Srila Prabhupada. Srila Prabhupada kam im fortgeschrittenen Alter von über 70, wie alt wohl? 70. In den Westen. Ein einzelner Mann, es wird beschrieben, ein Passant sah ihn und hat es beschrieben, er sah aus wie ein Djinn, wie ein Geist, der aus der Flasche gekommen war. Wie in Aladdins Wunderlampe. Vielleicht kennt ihr das Märchen. Mit seinen weißen Schuhen ging er die Straße Straße in New York herunter. Und er erschien mir wie aus einer anderen Welt. So beschreibt ein Passant der Prabhupada zu der damaligen Zeit in New York gesehen hat. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada kam dann. Ein anderer Passant beschreibt Folgendes, also Mensch von da, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ein New York Bewohner. Einmal traf er Prabhupada im Winter. Prabhupada war zu der damaligen Zeit, fuhr durch New York und betrachtete die Stadt und suchte nach einem Tempel. Ungefähr so wie die Devotees in Berlin jetzt nach einem Tempel suchen. So, er setzte sich dann auf eine Parkbank nieder und traf einen gewissen Irwin Halpert, einen Fahrkartenschaffner. Sie saßen im Central Park, die Tauben kamen an, obwohl von diesem Mann aus Indien auch ein paar Brotkrumen zu erwarten seien, nicht? Und Irwin Halpert, es war Winter, so ein schmuddeliger Schnee im Park, man kann sich's gut vorstellen. Er fragte Prabhupada, wer sind denn Sie? Kommen Sie aus Indien? Yes, sagte Prabhupada. Und was haben Sie hier in den Staaten? Was machen Sie hier? Ach, sagte Prabhupada. Und zu der damaligen Zeit, wie gesagt, lebte er in einer Besenkammer. Nicht vergessen, das war, wo Prabhupada zuerst lebte. Wir haben große Farmen, wir haben viele Bücher, wir haben große Tempel und so weiter. Oh, sagte Irwin Halpert, wirklich? Ja, sagte Srila Prabhupada. Und kann man hier, könnte ich die Farben besuchen und die Bücher lesen und so? Nein, nein, sagt Srila Prabhupada, es trennt uns noch ein bisschen Zeit davon. Das ist noch nicht in der manifestierten Wirklichkeit. Das ist noch nicht, es ist nicht manifestiert. Nur ein wenig Zeit trennt uns noch davon. So, dieser Herr kam, ich glaube, wohl 9 Jahre oder so, ich kann jetzt nicht die Jahre genau sagen, in einen Tempel hatte eine Einladung gekriegt und auf der Einladung sah er das Gesicht von diesem indischen Swami, den er da im Central Park bei schmutzigem Schnee und eisiger Kälte getroffen hatte. Den hat er wiedererkannt und er folgte der Einladung und sah dann, als er in den Tempel kam, diese Schaubilder oder ja, wo die Farm abgebildet waren, die Bücher und alles, was so im Tempel war. Und da merkte er, das hat der schon damals gewusst. Der hat es vorausgesagt. Der hat eine höhere Sicht gehabt. Also er musste, haben vom Bewusstsein gesprochen. Das war also ein erhobenes Bewusstsein. Und nicht nur das, durch Srila Prabhupada, weil er ein reiner Gottgeweihter ist, hat die Energie Krishnas gewirkt, sodass jetzt in der ganzen Welt von der Bemühung von nur einem Mann, der kein Geld hatte, nicht bekannt war und seinen Zuhörern sagte, gebt Fleischessen auf, gebt Berauschung auf und gebt unzulässige Sexualität auf und Glücksspiel, damit ihr Fortschritte machen könnt im Leben. Also keine Sinnenbefriedigung versprach. Dass trotzdem durch dieses Individuum eine solche Kraft wirkt, die sich darin äußerte, dass so viele Tempel entstanden sind. Und das ist noch lange nicht erschöpft. Prabhupada ist noch am Wirken und wir werden in Berlin noch Wunder sehen. Von dieser Krishna-Shakti, dieser spirituellen Energie, die durch den rein Gottgeweihten wirkt. So, aber auch ein beginnender Gottgeweihter kann, wenn er mit dem Krishna-Bewusstsein, mit dem spirituellen Leben verbunden ist, erfahren, wie diese Krishna-Shakti durch ihn wirkt. Wie Frank zum Beispiel in Leipzig, nicht? Wie du in Leipzig warst. Leipzig heißt es. Warum sagt man denn Leipzig? Nur ich sag Leipzig. Also Leipzig. Wie Frank in Leipzig war, sind die Bücher nur so rausgegangen. Nicht? Das ist Krishna Shakti, die spirituelle Energie, da bewundert man sich, dass es durchkommt. So, diese beiden Verwirklichungen Krishnas sind möglich und noch viele, viele mehr. Also, es ist ein großes Thema, Krishna ist ein großes Thema und Krishna-Bewusstsein auch und Verwirklichung auch, sind dann möglich, wenn man anfängt, sein Bewusstsein zu läutern. Das ist das Allerwichtigste. Noch einmal, die Qualität unseres Bewusstseins bestimmt die Kraft unseres Bewusstseins. So, ich möchte hier enden. Ich hoffe, meinen Zuhörern ein paar inspirierende Punkte mitgeteilt zu haben. Dieser Pfad des Krishna-Bewusstseins ist einfach. Das muss auch noch gesagt werden. Wir haben den Shloka zitiert. Atasi Krishna Nama di Nabhavet Grayam Indriya. Krishna kann nicht erkannt werden durch die nur materiell funktionierenden und materiellen abgestumpften Sinne. Und es wurde gesagt, man kann jedoch anfangen, Krishna zu erkennen durch die Zunge. Dazu gehört einmal das Essen von Prasadam, das heißt spiritueller Nahrung. Wir werden gleich im Anschluss an die Vorlesung noch Prasadam anbieten. Kann jeder zu sich nehmen. Und durch das Chanten oder durch das Aussprechen von transzendentalen Klangschwingungen, nämlich dem Mantra, dem Hare Krishna Mantra. Wir sind so hoffnungslos versunken in Illusionen. Wir sind so, sagen wir mal, in unserem Innersten haben wir Gott so vergessen, dass wir einen sehr starken Vorgang brauchen, um von den seit Jahren, ja Millionen angehäuften Illusionen im Bewusstsein frei zu werden. Und dieser starke Vorgang, diese starke Reinigung kann geschehen durch den Heiligen Namen. Denn der Heilige Name ist mit dieser spirituellen Kraft ausgestattet, ja, er ist Krishna selbst. Es wird ein schönes Verständnis gegeben, wenn wir zum Beispiel auf dem Marmor hier, sagen wir mal, ein Blutfleck hätten. Warum ein Blutfleck? Was gibt es noch für andere schwer zu reinigende Flecke? Einen schwer zu reinigenden Fleck hätten. Dann könnten wir Wasser und einen Lappen nehmen, um ihn zu reinigen und so die klare Aderung und Maserung des Marmors zu sehen. Wenn unser Wenn ein Tonkopf von einem ein Tonbandgerät verunreinigt ist, kann man nicht mehr Wasser nehmen und einen Lappen. Dann braucht man Alkohol, glaube ich, ne? Alkohol und so ein Spray. Man muss schon etwas anderes nehmen. Wenn der Verstand verunreinigt ist, wenn jemand Komplexe hat oder was gibt es noch? Sowas, dann. Wie bitte? Neurosen, gut. Neurosen und solche Dinge. Dann hilft nicht, um seinen Verstand zu reinigen, nicht ein bisschen Spray oder so. Da muss man zu noch feineren Mitteln greifen. Ein Gespräch, wo man so in die Tiefen der Neurosen eindringt und es dann auflöst an den Wurzeln. Wenn jetzt aber das Bewusstsein verunreinigt ist, dann nützt nicht einfach mehr noch ein Gespräch. Dann muss man mit noch feineren, subtileren Mitteln herkommen, nämlich den heiligen Namen des Herrn. Denn dieses Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das ist wichtig. Denn das ist dann Krishna selber, der in Form der Klangschwingung das Bewusstsein läutet. Und dann kann man wirklich frei werden von Matter und Leid. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden.